Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Kurs Null – Grundlagen des Christseins. In dieser Sendung, liebe Hörer, fangen wir bei der Erklärung des christlichen Glaubens immer ganz bei Null an. Sie brauchen also keine Vorkenntnisse oder ein Spezialwissen. Also natürlich dann heute Nachmittag auch wieder eine ganz herzlichen Einladung an alle, die der Kirche vielleicht noch fernstehen, aber die mehr über den christlichen Glauben wissen wollen. Aber natürlich sind auch alle ganz herzlich eingeladen, die in der Kirche schon beheimatet sind und die einfach mal ihr Glaubenswissen mal wieder so richtig auffrischen wollen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen zum Kurs Null. Ich freue mich, dass Sie alle, die Sie den christlichen Glauben näher kennenlernen wollen, jetzt in der nächsten Stunde mit dabei sind. Ich bin Paul Hasel, ich darf Sie heute Nachmittag durch unseren Kurs Null begleiten. Wir alle, liebe Zuhörer, machen, wenn wir so durchs Leben gehen, Grunderfahrungen. Und wenn wir Erfahrungen machen, werden wir ja dann unmittelbar immer von einer Wirklichkeit betroffen. Diese Wirklichkeiten sind verschieden. Zum Beispiel kann so eine Wirklichkeit darin bestehen, dass ich Liebe und Zuneigung erfahre, zum Beispiel von meinem Ehepartner, meinen Kindern oder einfach von anderen Menschen, die mir nahestehen. Es gibt aber nicht nur solche positiven Erfahrungen wie die Liebe, sondern auch Erfahrungen, die wir zunächst als unangenehm und negativ empfinden. Dazu gehört sicherlich auch der Tod, das Sterben eines uns lieb gewordenen Menschen zum Beispiel. Aber es gibt ja auch das Sterben mitten im Leben, wenn wir etwas verlieren, wenn eine Beziehung scheitert, wenn wir loslassen müssen und Abschied nehmen, wenn wir gesteckte Ziele nicht erreicht haben oder unsere Gesundheit nicht mehr so gut funktioniert. All diese Erfahrungen zwingen uns gewissermaßen zu einer Stellungnahme. Wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen, wie wir in so einer konkreten Situation handeln. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Reaktionen. Es kann sein, wir rebellieren, wir begehren dagegen auf oder werden vielleicht sogar gleichgültig und ziehen uns auf uns selbst zurück. Es gibt aber auch die Situation, dass wir die Erfahrung so ummünzen können, dass wir unsere Lebenssituation, die Erfahrung zum Beispiel auch gläubig annehmen, das eigene Sterben zum Beispiel gläubig annehmen. Wir können also letzten Endes bei der Verarbeitung von Erfahrungen bei uns selbst stehen bleiben oder dabei, jetzt christlich gesprochen, in die Erfahrung Gottes kommen. Ja, und deshalb wollen wir uns heute Nachmittag die beiden menschlichen Grunderfahrungen Liebe und Tod einmal näher anschauen und fragen, ob sie uns tatsächlich auch zu Gott führen können. Führt die Erfahrung von Liebe und Tod also zu Gott? Diese Frage beantwortet uns der katholische Theologe Dr. Ludwig Weimer. Er ist uns jetzt in München telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Dr. Weimer.
Grüß Gott allen.
Herr Dr. Weimer, ich darf Sie den Hörern kurz vorstellen. Dr. Weimer ist 67 Jahre alt, wurde 1983 zum Priester geweiht. Er ist ein Schüler von Papst Benedikt XVI. Er hat bei ihm in den 70er Jahren habilitiert im Fach Dogmatik, damals eben beim damaligen Professor Josef Ratzinger. Er arbeitet heute als Priester für die integrierte Gemeinde im Großraum München und ist auch aktiv in der Ausbildung von Theologen, begleitet zum Beispiel auch Erwachsene auf dem Weg zur Taufe. Er gehört der Gemeinschaft der Priester im Dienst an der katholischen integrierten Gemeinde an und ist Verfasser zahlreicher theologischer Publikationen. Herr Dr. Weimer, jetzt habe ich es schon gesagt, Sie sind im Dienst an der katholischen integrierten Gemeinde und diese Gemeinschaft in der katholischen Kirche nimmt sich besonders auch den Getauften an, die der Kirche aber trotzdem, trotz der Taufe, eher fernstehen. Wie sieht da Ihre Arbeit aus? Wie begleiten Sie diese Menschen?
Das ist richtig. Wir kümmern uns laut Statuten unserer Gemeinschaft besonders um die Abständigen und um die Neuheiden. Deswegen haben wir auch relativ viele, die wieder von außen zurückkommen zur Gemeinde. Es liegt einfach an der Gestalt der Gemeinde. Sie muss so leben, ihre Liturgie und ihre Aktionen in der Gesellschaft, also die vier Schulen, die wir zum Beispiel im Raum Münchens machen, oder die Ärzte oder die Leute, die in Fabriken arbeiten oder so, die leben einfach so, dass ihre Bekannten aufmerksam werden und sagen, also so ein Christentum ist doch attraktiv. Und auf diesem Weg haben sie überhaupt Zutrauen und dann muss man ihnen natürlich den Glauben erklären und es dauert eine relative Zeit, bis sie das Vertrauen zur Kirche wiedergewinnen. Und am Schluss, also ist es dann oft so, dass wir dann sogar in den Pfarreien, wo wir leben, wieder mitarbeiten können, obwohl die Leute erst da rausgegangen sind.
In der Regel ist es so, Herr Dr. Weimer, dass Kleinkinder getauft werden, oft schon in relativ kurzem Zeitraum nach der Geburt. Sie begleiten Erwachsene, die sich auf dem Weg begeben zur Taufe hin. Nimmt das zu, dass erwachsene Menschen, die aus welchen Gründen auch immer der Kirche fernstanden, nicht getauft sind, auf sie zukommen und sich auf den Weg zur Taufe machen?
Es nimmt allgemein zu, auch alleine durch den Anschluss der ehemaligen Bundesländer im Osten. Da nimmt es einfach zu, dass auch Leute heiraten hier und haben plötzlich einen Ehepartner, der noch gar nicht getauft ist. Und auch im Westen wird es zunehmen, weil viele Ehepaare nicht mehr ihre Kinder taufen lassen, sondern erstmal abwarten. Das wird also zunehmen noch.
Steckt da eine gewisse Sehnsucht da dahinter, die man ausmachen kann und worin besteht die?
Es ist fast immer die Begegnung mit einem Christen. Also zum Beispiel über diese Liebe, die jemand überfällt. Und plötzlich möchte er wissen, warum ist der andere so und warum glaubt er? Und dann möchte er plötzlich dieses Christentum auch kennenlernen.
Das sind wir auch bei der heutigen Frage schon, bei unserem Sendungsthema für die Erfahrung von Liebe und Tod zu Gott. Herr Dr. Weimer, die erste Enzyklika von Papst Benedikt XVI. Trägt den Titel Gott ist die Liebe. Der Papst hat also nicht das Thema Leid und Tod gewählt, um die christliche Gotteserfahrung, das christliche Gottesbild zu erklären, sondern eben die Liebe. Kann man daraus erkennen und sagen, dass der Zugang zu Gott also durch die Liebe einfacher erfahrbar ist als durch den Tod?
Es ist vielleicht also schöner, wenn man auf die Gottesfrage schon durch die Liebe stößt und nicht nur auf das Problem unserer Endlichkeit, dass man plötzlich vor dem Toten steht, am Grab steht. Das ist einfach, also ja, wäre ja das Schönere, dass man schon möglichst bei etwas sehr Schönem, was doch einer der tiefsten Triebe des Menschen ist, dass er lieben will, dass er vor allem geliebt sein will, wenn man bei dieser Sache schon auf die Gottesfrage stößt. Ich habe aber bewusst diese beiden Dinge zusammengenommen, weil es mir scheint, dass man beide Dinge fast auch einmal zusammen sehen kann. Schon deswegen, weil viele Menschen erfahren, dass die Liebe stirbt, weil sie die Liebe verwechseln mit einer Verliebtheit, also fast mit einem chemischen Vorgang. Und nachher sind sie enttäuscht nach ein paar Jahren und scheinbar ist der Tod der Liebe dann das Auslöschen der ganzen Freundschaft und der ganzen Beziehung. Und deswegen habe ich einmal bewusst beide Dinge zusammengenommen, die Erfahrung von Liebe, die Erfahrung von Tod und stelle die Frage, ja, was hat das nun mit Gott zu tun?
Hat eigentlich einer dieser beiden Erfahrungen für Sie selbst eine Rolle gespielt bei Ihrer Berufung zum Christsein, bei Ihrer Berufung zum Priester?
Ich bin deswegen so spät zum Priester geworden, weil ich nach meinem Studium der Theologie und der Germanistik ziemlich in einer Krise war und also erst einen Ort suchen musste, wo ich dem Christentum wieder begegnen konnte. Das war diese neue Bewegung, diese Gemeindebewegung, Integrierte Gemeinde in München. Und sie hat mich dann auch darauf hingewiesen, du bist doch begabt, mach doch Theologie. Ich habe also dann diese Ausbildung zum Theologen gemacht, damit ich an der Hochschule lehren kann. Und wie ich fertig war, ich war auch verliebt in ein Mädchen und ich dachte selbstverständlich, also ich werde ein paar Kinder haben und wir werden glücklich sein. Dann sagte mir ein Gemeindemitglied, warum wirst du eigentlich nicht Priester und vertrittst uns auch existenziell, amtlich, wenn du schon unser Theologe bist und dann zwar ein Arzt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist natürlich richtig. Und habe diese Urleidenschaft, die bei mir schon als kleiner Bub da war, ich wollte damals Missionar in Afrika werden, schon wegen der Löwen und der Schlangen. Und das war so ein Abenteuer für mich in der Fantasie. Ich habe also da zurückgefunden zu dieser Berufung und es war dann ein längerer Weg, bis es dann möglich werden konnte, ohne noch allzu viel Umwege in Priesterseminar und so, dass ich dann möglichst bald wieder für diese Gemeinschaft eben auch als Priester, Theologe sein konnte.
Also interessanterweise dann bei Ihnen die Erfahrung, dass diese Liebe zu einem Menschen vielleicht auch dann vorbei sein musste, sterben musste, dass sich diese Liebe, zu der Sie letzten Endes berufen waren, dann auch entwickelt.
Ja.
Herr Dr. Weimer, bis hierher vielen Dank. Wir hören jetzt Ihren Vortrag für die Erfahrung von Liebe und Tod zu Gott. Herr Dr. Weimer, ich darf Sie jetzt bitten, mit Ihrem Vortrag zu beginnen zum Thema für die Erfahrung von Liebe und Tod zu Gott.
Ich glaube, die beiden Dinge, Liebe und Tod, gehören nur so bei Menschen zusammen. Ich glaube nicht, dass ein Tier weiß, dass es sterben muss. Vielleicht, wenn man es aktuell verfolgt oder wenn man es töten will, kriegt es Angst. Oder die Schlachttiere kriegen im letzten Augenblick Angst, weil etwas Ungewohntes passiert. Aber ich glaube, nur der Mensch weiß letztlich schon sehr früh vom Tod und steht immer wieder erschüttert da und weiß natürlich, da bin ich betroffen. Bei mir dauert es auch nur ein paar Jahrzehnte, dann kommt der Tod. Und die Liebe ist sicher auch bei Menschen eine viel, viel tiefere und andere Erfahrung als bei den Tieren. Und deswegen habe ich mit diesen beiden Themen, Liebe und Tod, einmal die Frage zusammengebracht, kann man darüber auf Gott stoßen? Was hat das mit der Gottesfrage zu tun? Man könnte das auch jetzt einfach so behandeln, dass man erzählt, wie in der Menschheitsgeschichte dieser Tod immer schon erfahren wurde und warum schon, also vor vielen tausenden Jahren, Menschen ihre Toten nicht einfach haben von Vögeln oder Tieren aufessen lassen, sondern in einem Schmuck oder in einer vollen Pracht in der Erde bestattet haben und auf den Gedanken kamen, ja, der Mensch lebt also weiter und er braucht im Jenseits, braucht er auch etwas zu essen oder man hat ihm Pferde mitgegeben oder man hat ihm sogar Menschen mitgegeben, damit er dort wieder Diener hat. Warum haben die Menschen, seit es diesen modernen Menschen gibt, den Tod als so etwas betrachtet? Und genauso wissen wir, dass also auch die Liebe unter den Menschen eine ganz große Rolle gespielt hat in der alten Religionsgeschichte. Das wäre die eine Möglichkeit, es mehr so historisch zu behandeln. Und die andere Möglichkeit ist natürlich die Frage, ob jemand heute hier von uns, ob jeder von uns auch über diese beiden Themen vor die Gottesfrage kommen kann, Tod und Liebe. Ich verbinde diese beiden Themen ein wenig, weil es dann vielleicht interessanter wird. Jetzt im Februar 2007 stand in der Süddeutschen Zeitung ein Bericht, es wurden zwei Mumien in Mantua in Italien entdeckt. Und diese beiden Mumien, eine junge Frau, ein junger Mann, waren beerdigt, indem sie sich umarmen. Sie müssen also sehr jung verstorben sein. Und das heißt in diesem Bericht, als die Archäologen das Grab entdeckten, waren sie völlig außer sich über diese Entdeckung. Da werden zwei Tote in einer Umarmung beerdigt. Die Dame Elena Menotti, die Archäologin, sagte, ich mache diesen Job seit 25 Jahren. Ich habe Ausgrabungen in Pompeji an allen wichtigen Städten der Welt gemacht. Aber ich war niemals so bewegt, denn dieser Fund ist wirklich etwas Besonderes. Man sieht also, auch uns bewegt es, dass der Mensch die Liebe und den Tod so intensiv erfährt, dass gerade wenn beides zusammenkommt, also selbst ein nüchterner Archäologe, der vieles gesehen hat, ins Staunen gerät. Ich möchte so etwas locker beginnen mit einem Interview, was eine Schauspielerin in Berlin, sie ist in Kochel am Kochler See aufgewachsen, 1963 geboren, was sie also gesagt hat. Sie heißt Andrea Sawatzki. Sie wurde gefragt, an welchen Gott glauben Sie? Sie antwortet, ich habe das Gefühl, dass es eine Kraft gibt. Ich glaube nicht, dass dort oben ein bärtiger Mann ist, der alles lenkt. Für mich sind das Energien, die ich wahrscheinlich Gott nennen würde. Die nächste Frage war, muss man den Tod fürchten? Und da antwortete sie, ich habe furchtbare Angst vor dem Tod. Einfach weg zu sein, die Kinder allein zu lassen. Die fragen mich manchmal, du wirst alt, oder? Du stirbst noch nicht? Da sagte ich, natürlich werde ich alt. Und denke, hoffentlich entpuppt sich das nicht als Lüge, weil ich vielleicht schon morgen tot bin. Ich habe Angst, dass die Liebsten noch am Bett sitzen oder schlimmstenfalls nicht einmal da. Und dann bin ich einfach weg und lasse alle zurück. Und das ganze Leben ist weg. Alles weg. Man sammelt manche Sachen, an denen man hängt. Und das soll alles plötzlich nichts mehr wert sein? Die nächste Frage war, welche Liebe macht sie glücklich? Sie antwortet, eine Liebe, in der man mich so sein lässt, wie ich bin und mich nicht in meiner Entwicklung hemmt und nicht versucht, mich auf einen anderen Weg zu zwingen. Ich brauche meine Freiräume. Kaum etwas ist so zerstörerisch für eine Beziehung wie dauernde Kontrolle. Soweit einmal aus diesem Interview. Ich werde vor allem auf die letzten Antworten über die Liebe zurückkommen, weil mir das also ein bisschen zu wenig zu sein scheint, nur die Angst zu haben, dass man also selber nicht den Freiraum hat, ob das überhaupt eine richtige Definition von Liebe ist, ob man von diesem Weg her überhaupt auf einen Gott kommt, zum Beispiel schließen kann oder kommen kann, wenn man die Liebe ganz lebt. Bei der ersten Frage, an welchen Gott glauben Sie, hat sie gesagt, Gott ist für Sie eine Kraft, eine Energie. Das ist natürlich vielleicht ein moderner Gottesbegriff, für einen Atomphysiker vielleicht möglich, die Harmonie des Weltalls, der die Naturkräfte lenkt. Aber das ist kein Gottesbegriff. Da wäre ja Gott weniger wie ein Mensch. Nicht einmal Person, nicht einmal Wille, nicht einmal also jemand, mit dem man reden kann. Und trotzdem, es fällt ja auf, dass also in allen Zeitungen, in allen Fernsehgesprächen, überall plötzlich ist die totgesagte Religion wieder da. Wo man die letzten Jahrzehnte dachte, das Thema ist also in Europa zumindest vom Tisch. Das ist also auffallend. Und überall wird jetzt von Religion wieder gerne geredet. Und immer wird betont, Religion kann ja nicht nur diese negative Seite haben, diese fundamentalistische Seite, Gewalt und sozusagen Sturheit, sondern die hat auch eine andere Seite. Der Mensch braucht Religion. Er ist vergänglich. Er leidet. Er muss mit dem Problem der Endlichkeit fertig werden. Wir brauchen einfach Gott, um mit unseren Sinnfragen fertig zu werden. Das ist heute also vielleicht auch eine Antwort auf das Scheitern der vielen politischen Hoffnungen, die die letzten Jahrzehnte bestimmt haben, oder das Scheitern des Glaubens an den erlösenden Weltmarkt, die freie Marktwirtschaft. Jeder sieht, da fehlt uns etwas. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen Mode, wenn jetzt alle Zeitungen wieder über Religion schreiben. Aber wir können ja froh sein, dass überhaupt das Thema wieder aufkommt. Und wir Christen sollten natürlich da ganz tief einsteigen in dieses Thema und diese Chance auch entdecken, dass wir unseren Glauben so leben und so ausdrücken, dass die Zeitgenossen uns überhaupt verstehen können und vielleicht auch wieder Lust an Gott und seine Sache bekommen können. In der Geschichte der Menschheit, habe ich gesagt, hat es immer diese Ehrfurcht vor dem Tod gegeben. Es gibt Gräber in der alten Zeit, da hat man den Toten Federn unter die Achseln gelegt. Flügel von Vögeln hat es mit Ocker bestreut. Das war die Lebensfarbe. Also ein Blutrot, das war die Lebensfarbe. Man hat also auch Kinder so beerdigt und hat immer gehofft, dass dieser Tod nicht alles ist. Das heißt also, man erwartete, dass es eine Macht gibt, die stärker ist als der Tod. Damit ist man noch nicht bei einer wirklichen Gottesvorstellung, aber es ist doch etwas da, dass man weiß, der Tod ist nicht das, was man unbedingt hinnehmen muss. Es gibt etwas jenseits des Todes. Wir brauchen keine Furcht zu haben. Da gibt es ein Leben, das stärker ist. Und eine ähnliche Macht in der Religionsgeschichte hatte ja die Fruchtbarkeit und dann eben auch die sexuelle Fruchtbarkeit. Da werden wir dann im zweiten Teil darauf kommen. Ich habe gelesen, dass die Nuba-Stämme in Afrika, wenn einer tot ist, den ganzen Clan zusammentreten lassen und dann sich drüber unterhalten, ob das nun ein guter Tod war oder ein schlimmer Tod war. Und sie haben ja in Afrika ein ganz besonderes Verhältnis zu den Toten. Sie tun zum Teil die Leichen im eigenen Haus oder in der eigenen Hütte unter dem Bett in den Boden graben. Und für sie sind die Ahnen noch lebendig, die leben noch, die fühlen noch mit, die denken noch mit. Man hat also im Ahnenkult sozusagen seine tote Verwandtschaft, seine toten Vorfahren noch ganz unter sich. Und deswegen ist natürlich wichtig, welchen Tod starben die. Kann man zufrieden sein mit diesem Tod oder ist da etwas Unaufgearbeitetes übrig geblieben? Sie haben also gar keine Angst eigentlich vor den Toten gehabt, nicht wie wir, dass wir also fürchten, die kommen als Gespenster zurück, sondern die haben die bewusst ganz in der Nähe gelassen, um von ihnen zu lernen, um also nicht gegen sie zu handeln, also eine ganz andere Erfahrung von Tod. Für sie gehörte einfach der Tod zum Leben. Und diese harte Kluft, wie wir sie kennen, zwischen Leben und Tod, die gibt's für sie gar nicht. Für uns ist der Tod eine Begrenzung. Wir wissen, wir müssen sterben. Und es gibt auch schon kleine Tote, Krankheiten, Scheitern von Plänen, Nicht-Verstehen, selbst unter Eheleuten. Und ob nicht durch diese Erfahrung der Begrenzung in uns Menschen die Frage hochgestiegen ist, ja, wie ist das eigentlich? Gibt es denn nicht vielleicht einen Unsterblichen, einen, der nicht sterben muss? Ich glaube, das könnte ohne weiteres so gewesen sein, dass die Menschen auch einfach, weil sie erfahren haben, bei uns ist alles endlich, auf den Gedanken kamen, Gott muss unsterblich sein. Es muss jemand geben, der größer ist. Und wenn wir den Gott nennen, dann muss er unsterblich sein. Dann hat er also mehr Macht als der Tod. Sonst kann man sich das gar nicht vorstellen. Also, dass einer einen richtigen Gottesbegriff hat, wenn er doch weiß, die Götter müssen auch sterben. Dann sind sie ja nicht mehr als so etwas größere, verlängerte Menschen. Ich finde, wenn wir an unseren Tod denken, also an unsere Endlichkeit, dass wir dann auch wissen, das Tier weiß nichts von Tod, aber ich weiß, dass ich sterben muss. Und dass wir dann ganz anders auf unser Leben blicken, auf jeden Tag, den man hat, und dass wir dann auch uns verantwortlich fühlen für dieses Leben. Und darum ist wohl immer in der Religionsgeschichte, auch schon vor der Bibel, der Gedanke entdeckt worden, aufgestanden, dass über die Toten gerichtet wird. Nicht nur die Nuba in Afrika, auch die alten Ägypter haben den Menschen in ihre Sarkophage, in ihre Mumiensäcke, haben sie ganze Schriften mitgegeben, wo sie dem Toten also einen Brief mitgaben, wenn er vor die Götter der Unterwelt tritt, dann soll er diesen Brief vorweisen, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht, ich habe jenes nicht gemacht. Also man hat gewusst, da unten ist ein Richter. Da unten ist ein Richter. Und dasselbe haben die Griechen empfunden und eigentlich sehr, sehr viele Kulturen und Religionen. Das Totenreich richtet über uns. Der Gedanke ist doch eigentlich auch sehr naheliegend, dass der Tod, der das Leben abschließt, sein Machtwort über uns spricht, dass man dann über die Toten redet und über die Wahrheit, wer sie wirklich waren, das nicht beschönigt. Und dass also jedenfalls die Geschichte da nicht lügt und dass der Tod die Sterbenden richtet. Im Christentum ist das ja ein ganz wichtiger Gedanke, der Gedanke vom individuellen Gericht nach dem Tod und vor allem auch vom allgemeinen Gericht, wenn man dann vom Ende her zurückblickt auf die ganze Menschheit und ja für die ganze Menschheit die Frage ist, was hat der Einzelne eigentlich beigetragen? Was war sein Leben? Was hat er nicht nur für sich gemacht, sondern was hat er für die ganze Menschheit gemacht? Wie war sein Leben? Und da wird immer gesagt, Gott ist der Richter oder er übergibt das Gericht Jesus Christus seinem Richter. Der ist ein gnädiger Richter, man braucht keine Angst haben, aber er richtet uns. Und so könnte man sich wirklich also vorstellen, dass dieses Wissen, es blickt Gott auf unser Leben und es blicken auch alle Menschen, die je leben, auf unser Leben, dass dieser Blick uns vor diese Frage rückt. Habe ich denn meine Verantwortung wahrgenommen für mein Leben? Kann ich mich vor Gott sehen lassen? Kann ich mich vor meinen Zeitgenossen sehen lassen? Kann ich mich im Buch der Geschichte überhaupt sehen lassen mit dem, was ich getan habe? Also die Gotteserfahrung hat sicher auch zu tun mit dieser Frage, wie ich lebe und was ich aus meinem Leben gemacht habe. Ich möchte es aber nachher gleich zusammenfügen mit der zweiten Frage, weil das eigentlich nur die Einstiegsfrage war, vom Tod her, die Erfahrung der Liebe, das, was uns hier schon mitten im Leben bewegt, und dann versuchen, ein wenig eine Antwort zu geben.
Sie hören Radio Horeb mit dem Kurs Null, Grundlagen des Christseins. Zu Gast ist bei uns heute der katholische Theologe Dr. Ludwig Weimer zum Thema für die Erfahrung von Liebe und Tod zu Gott. Wir hören seinen Vortrag und Herr Dr. Weimer, ich darf Sie gleich bitten, mit Ihren Ausführungen fortzufahren.
Die Erfahrung von Liebe hat frühe Menschen in frühen Kulturen dazu bewogen, dass man dachte, die Liebe ist der Grund für die Fruchtbarkeit des Menschen. Und sie wird wohl auch der Grund für die Fruchtbarkeit von Acker und Feld und von Tieren ein Gott sein und eine Göttin sein, die sich verbinden. Wir finden zum Beispiel diese Vorstellung noch in Kanaan. Sie bildet den Hintergrund der Kritik der Propheten an der Religion Kanaans. Denn dort dachte man, dass der Regengott mit seinem Regen, dem Samen, die Erde befruchtet. Und die Erde ist die Göttin, die macht ihren Schoß auf, nimmt den Samen auf, den Regen, und dann wächst das Getreide. Und so dachte man, wir müssen, wenn wir Regen haben wollen und wenn die Fruchtbarkeit weitergehen soll, müssen wir diesem Regengott alles geben, was wir haben. Die Mädchen haben ihm zum Beispiel vor der Ehe ihre Jungfräulichkeit geopfert, damit der Regen funktioniert. Sie waren also eigentlich versklavt in diese Vorstellung, wir sind irgendwie verantwortlich dafür, dass die Fruchtbarkeit weitergeht. Und deswegen müssen wir diesem Gott des Regens und seinem weiblichen Gegenüber, Baal und Balat, denen müssen wir ein Stück oder ein schönes Stück von unserer jungen Liebe opfern. Israel hat die Menschen von dieser Vorstellung befreien wollen. Und der Prophet Hosea hat im 8. Jahrhundert vor Christus ganz anders geredet. Er sagte, nein, so ist das nicht. Unser Gott, der ist der Gott der Geschichte. Der hat uns in dieses Land geführt. Er gibt uns auch Regen. Das liegt aber nicht an diesem Kult, sondern es liegt daran, wie wir miteinander leben. Das ist wichtig. Und es liegt daran, dass wir miteinander den Weizen teilen, dass es keinen Armen gibt. Das will dieser Gott. Etwas anderes will er nicht. Und die menschliche Liebe hat er ganz befreit. Das gehört uns. Da sind wir nicht versklavt unter einen Sexualgott. Und diese Befreiung war etwas ganz Großes in der Menschheitsgeschichte. Sie hat uns also diese Unbefangenheit gegeben, dass wir nicht versklavt sein müssen unter die Sexualität. Natürlich ist das vielleicht in der Moderne wieder zurückgekommen, dass wir selber Sklaven dieses Geschlechtstriebs sind und uns also gar nicht mehr richtig als freie Personen verhalten können. Aber wir hätten eigentlich diese Befreiung. Und so möchte ich nun von dieser Erzählung aus der Religionsgeschichte her auf die Fragen kommen, ob nicht uns jetzt die Erfahrung der menschlichen Liebe in einer ganz eigenen Weise zu einer Erfahrung Gottes führen kann. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, was ist denn Liebe? Liebe heißt doch, wenn sie wirklich Liebe ist, da ist einer, der mir begegnet. Und den finde ich so faszinierend, dass er mich mir selbst entreißt. Ich bin sozusagen mit meinem ganzen Herzen, mit meiner Leidenschaft bei ihm. Ich bin also rausgegangen aus mir, ich habe mich geöffnet. Ich bin zu ihm innerlich übergelaufen. Es fehlt nur noch etwas Drittes, das ich entdecke, indem ich mich selber öffne und überhaupt einen Fremden, einen anderen wahrnehme, so wie er ist, nicht indem ich ihn verschlinge, nicht indem ich Angst habe davor, dass er mir die Freiheit wegnimmt, sondern dass ich wirklich mich ihm öffne und in dieser Gemeinschaft ich reicher werde und der andere reicher wird, dass man dann sich öffnet für das Dritte, die Möglichkeit, dass es eben jemand Dritten gibt, den wir zusammen lieben können. Also die Möglichkeit, dass hier in diesem sich öffnen, in diesem Du des anderen noch ein weiterer Weg liegt, dass wir zusammen, wir zwei zusammen uns dem noch größeren Du, nämlich Gott, öffnen können. Es ist also in der Geschichte der Glaubenden in der Bibel durchaus zu sehen, dass man Gott erfährt als jemand, der liebt. Und dass man ganz unbefangen auch die Sprache der Liebe verwenden kann im Gebet, im Denken über Gott, dass man also Gott als Liebhaber erfährt. Er liebt auch. Er ist so wie wir. Er hat aber natürlich eine echtere Liebe, eine treuere Liebe. Wenn der Prophet zum Beispiel sagt, Gott sagt, ich traue mich dir an, und mein Brautpreis ist Gerechtigkeit, Liebe und Erbarmen. Ich werde immer zu dir zurückkehren, auch wenn du mir wegläufst. Dann ist das also eine vertiefte Erfahrung. Gott ist anders als wir. Aber diese Leidenschaft, die die Liebe in uns entzündet, dieses grundsätzliche sich öffnen, aufgeschlossen werden, dass man einen Zweiten findet, wo man denkt, der versteht mich. Wir zwei gehören zusammen. Das ist ein Vorgang, der wichtig ist, weil er auch vorkommt in der Begegnung mit Gott, wenn ich plötzlich erfahre, ich bin von Gott gemocht, ich bin bejaht, so wie ich bin. Ich will mal ein kleines Stückchen von einem älteren Buch vorlesen, das zeitlos ist. In einer Sprache, die wir heute so gar nicht mehr sprechen, vielleicht leider gar nicht mehr sprechen. Es ist aus einer späten Novelle von Adalbert Stifter, einem großen österreichischen Dichter, den ja viele mögen, weil er eine ganz eigene Begabung hatte. Da schreibt er über eine Begegnung von zwei Liebenden. Ich lese mal ein paar Zeilen vor, dass man diese Sprache noch einmal hört. Ich legte meinen Arm wieder um ihre Schulter, nahm sie bei der Hand und sagte, Susanna, auf ewig. Auf ewig, antwortete sie. Du geliebtes, du teures Wesen, sagte ich. Du lieber, du einziger Mann, antwortete sie, der sein All auf einen Gedanken setzt. Gegen sie, da müsste man heute im Deutsch sagen, also für sie, auf sie hin, gegen sie hin, in ihre Richtung, die kein All haben und keinen Gedanken, es an ihn zu setzen. Gegen die, die sowas gar nicht haben, setzt er all einen Gedanken auf sie. Dann wieder weiter. Du bist meinetwegen den Waldweg gegangen, Susanna, fragte ich. Ich bin deinetwegen gegangen, erwiderte sie. Und du? Ich bin nur gekommen, dich zu sehen, sagte ich. Ich wusste es, entgegnete sie. Aber sag, wie heiß ich dich denn? Heiß mich Friedrich, sagte ich. Höre, Friedrich, sagte sie, du musst deine Gewalt, die ich an dir sehe, auf irgendetwas Großes wenden und es erreichen. dann liebe ich dich grenzenlos. Und ich liebe dich grenzenlos, weil du bist, wie du bist, sagte ich. Ich weiß es, sagte sie. Welch ein Glück, dass wir so schnell gefunden, sagte ich. Ein Glück vom Himmel, antwortete sie. Also einfach dieses Stückchen aus der Novelle zeigt uns etwas, was heute auch weithin so verloren ist. Da ist also ein Mädchen und sie erfährt kaum den Namen ihres neuen Freundes. Und da sagt sie ihm, sie, die Frau, sagt ihm sofort, du musst etwas Großes in der Welt tun. Dann kann ich dich mehr lieben, nämlich grenzenlos. Das heißt also, sie weiß schon, dass der Mensch nur dadurch groß ist, dass er das Größte liebt. Und so möchte der Adalbert Stifter, ohne dass er es so platt und direkt macht, möchte er also sein Christentum, seine Liebe zu Gott ins Spiel bringen. Der Mensch braucht das Große, dann kann man ihn überhaupt erst lieben. Und dann antwortet sie am Glück, also am Schluss ein Glück vom Himmel. Das ist also dann dieser kleine Hinweis, worum es da geht. Die beiden haben eine Liebe, aber ganz grenzenlos ist sie deswegen, weil sie unter diesem Horizont, unter diesem Himmel steht, dass beide also zu Gott aufblicken und auch fühlen, dass Gott sie zusammenführt. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, was in dieser alten Novelle noch gewusst worden ist. Unsere Liebe bleibt gefährdet, unsere Liebe bleibt schwach, wenn wir also nicht wissen, dass der andere nicht nur einen Partner liebt, sondern dass er sich an etwas ganz Großes richtet, dass er sich vor Gott stehen sieht. Und dann kann man auch vom anderen erwarten, dass er lieben kann, dass er selbstlos lieben kann, dass er einem liebt, wenn man krank wird, wenn man alt wird, wenn man schwach wird, dass er einem vergibt, wenn man einen Fehler macht. Und kann also auch zeigen, dass man treu bleiben kann, weil man ja diese Treue Gottes so als Maßstab hat. Das ist das, was ich also sagen wollte. Die Liebe wird normalerweise nicht eine Möglichkeit sein, so direkt zu Gott zu sein, sondern sie wird einen ja so total beschlagnahmen, wenn es eine junge Verliebtheit ist zum Beispiel, dass man den Himmel voller Geigen hängen sieht und überhaupt keine Kraft mehr hat, was anderes zu tun als zu lieben. Und da scheint ja Gott eine Konkurrenz zu sein. Das ist aber falsch gesehen. Und wenn man genau hinblickt, kann man von einem anderen Menschen echte Liebe und echte Treue überhaupt nur erwarten, wenn man sich gemeinsam diesem Größeren, dieser neuen großen Liebe zu Gott stellt. Es kann natürlich auch so sein, dass man erfährt, die Liebe enttäuscht. Und es kann auch ein Weg über die Enttäuschung sein. Aber es kann auch der Weg über eine echte, erfahrene menschliche Liebe sein. In jedem Fall ist die Liebe immer etwas Geschenkhaftes. Man kann sie ja nicht kaufen. Und die käufliche Liebe ist eben keine Liebe. Und es ist etwas Grundloses. Und weil sie Geschenk ist, ist sie etwas, wo man aufmerksam wird. Und weil sie grundlos ist, ist sie eigentlich schon ein Zeichen des Göttlichen und ist also eine Öffnung des Menschen auf die Liebe Gottes hin. Und erst wenn sie Bewährung der Treue im Leiden wird, bei Enttäuschungen, dann ist ja sowieso schon etwas Drittes im Blick, dass ich den anderen weiterliebe, weil ich mich gebunden weiß, weil ich mich verantwortlich weiß. Und weil ich weiß, Liebe definiert sich nicht vom Gebrauch und von der Lust, sondern definiert sich von der Verantwortung für diese andere Person. So glaube ich, könnten wir also sagen, es gibt einen Weg, einen vielfachen, verschiedenen Weg auch von der tiefen Erfahrung der Liebe und des Todes gibt es hin zu Gott. Man kann, denn man verliebt sich ja im Leben und man begegnet vielen Sterbenden und steht ja so etwas fassungslos zunächst einmal vor seinem eigenen Tod und verdrängt ihn vielleicht so ein bisschen, aber dann stellt man sich ihm immer mehr, je älter man wird. Man steht ja vor diesen Dingen. Man kann also Liebe und Tod, diese tiefen Erfahrungen, die den Menschen so ungeheuer umtreiben, vielleicht ist nicht so stark wie der Liebestrieb und das geliebt werden wollen, das anerkannt sein wollen und nichts so eingreifend wie die Todeserfahrung. Diese Erfahrungen kann man als einen Weg zur Entdeckung, würde ich mal ganz vorsichtig sagen, des Weges zu Gott begreifen. Ich möchte am Schluss einen kleinen Text vorlesen, wie ich hatte in dem letzten Jahr einen jungen Mann mit zu beerdigen. Er war junger Lehrer und hatte Krebs und wir haben ihn auch begleitet im Krankenhaus. Es hat ihm keine Chemotherapie mehr geholfen. Es war einfach so, dass er sterben musste und er war ungeheuer, also bewusst in diesen Tod gegangen. Er hatte auch eine Freundin, die das Ganze mitgegangen ist und er hat auch geschrieben, es wäre halt so schön, wie ich in dem Text jetzt gleich vorlesen werde, wenn er dieses Leben noch hätte leben können. Aber er war ein Christ, er war Mitglied meiner Gemeinde und wenn wir diesen Text, den wir auch am Grab vorgelesen haben, so hören, dann staunt man, dass so etwas überhaupt möglich ist und ist also ganz betroffen von seiner Erfahrung. Ich lese einmal einen Tagebucheintrag vor, den er am Fest seines Namensheiligen, er hieß Christoph, am 24. Juli 2005 war das, geschrieben hat. Er ist dann ein Jahr später gestorben. Er hat festgehalten in diesem Tagebuch. Er hat es also niemand geschrieben, sondern er hat es nur für sich geschrieben, dass wir es nach dem Tod erst finden dürfen. Eines muss gesagt werden, eines muss festgehalten werden. Ich habe das schönste Leben gehabt, das sich jemand in meiner und der nächsten Generation vorstellen kann. Es fehlt mir nichts mehr. Auch wenn ich gerne noch geheiratet und das Erlebnis von eigenen Kindern mich sehr interessiert hätte. Ich durfte in seiner Nähe leben, Kind Gottes werden, Ton in seiner Hand, der aus allem und jedem neues Leben schaffen will und wird. Das war und ist meine stetige Freude. So gehe ich nur weiter zu meinem Vater und zu unserem Vater. Wir haben diesen Text auch vorgelesen, als wir ein Jahresgedächtnis neulich gefeiert haben mit den Eltern und mit seinen Schülern, die vielleicht ganz wenig von Gott wussten und wo viele vielleicht gar nicht sonst in die Kirche gegangen wären, aber weil sie diesen Lehrer erlebt hatten, die Kinder, und den so ungeheuer glücklich erlebt hatten, kamen sie und haben also zugehört, was er in seinen letzten Briefen gesagt hat. Da finde ich, also ist das sehr schön zusammengefasst, so indirekt, was ich eigentlich sagen wollte, die Erfahrung des Todes, selbst die Erfahrung des Todes und erst recht die Erfahrung der Liebe, können einem Menschen den Weg zu Gott bahnen. Vielen Dank.
Sie hören Radio Horeb mit dem Kurs Null, den Grundlagen des christlichen Glaubens. Am Mikrofon ist für Sie in unserem Münchner Studio Paul Hasel. Wir haben den Vortrag gehört von Dr. Ludwig Weimer zum Thema Für die Erfahrung von Liebe und Tod zu Gott. Herr Dr. Weimer, Sie haben schön das Beispiel gebracht, auch der Liebe zwischen zwei Menschen, dass der eine ganz starke Erfahrung zu Gott hat, dass aber ja, dass nichts Trennendes ist. Gott ist kein Konkurrent, im Gegenteil, die Kirche bietet ja auch zur Gotteserfahrung Lebenshilfen an, die Sakramente. Vielleicht, dass wir das kurz aufzeigen, auch am Sakrament der Ehe, wie Gott da erfahren werden kann. Also wenn sich zwei Menschen lieben, bietet Kirche eben dieses Sakrament an. Was steckt da genau dahinter? Wieso lohnt es sich da sozusagen auch durch dieses Sakrament der Ehe, wenn man zum Beispiel jetzt zu zweit ist und den Weg gehen will, da dieses Sakrament anzunehmen? Wieso lohnt sich das?
Ich denke, man kann das ganz einfach einmal auch sagen. Die Ehe, die Verliebtheit und die nachherige Freundschafts- und Familiengeschichte bringen natürlich Probleme mit sich. Und es kann leicht zu Spannungen kommen und zu Schwierigkeiten kommen. wenn das Sakrament von der Kirche angeboten wird, dann bedeutet das, dass man zusammen den Bund nicht nur eingeht zwischen zwei Menschen, sondern diesen Bund bewusst eingeht in dem Wissen, wir sind getragen von der Gemeinschaft der Glaubenden, wir sind getragen von einer Geschichte des Gottesvolkes. Und wenn man das konkret ausdrücken will, müsste man sagen, es ist so, dass die beiden, Mann und Frau, im Blick auf ihre Familie, also nicht nur das Leben bewältigen, die Arbeit bewältigen und ein paar Freunde haben, die ihnen vielleicht helfen, sondern dass sie jeden Sonntag mit den Brüdern und Schwestern aus der Gemeinde zusammen vor Gott stehen, dass sie etwas hören aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk, von der Treue Gottes hören, von dem hören, was Gott für die Welt getan hat, von dem Einsatz seiner Liebe, vom Tod Jesu, dass sie also das Abendmahl feiern, den Tod Jesu für uns Menschen feiern und dass sie hören, wir sind eine neue Familie, wir sind eine große Familie, selbst wenn wir keine Kinder haben und wir sind vielleicht sogar traurig, wir können die anderen Kinder in der Gemeinde im Blick haben. Wir können eine große neue Familie sein. Es gibt drei Dinge, wo also die Kirche sagt, das Sakrament gibt etwas, was gar nicht so sehr zur Natur des Menschen gehört. Das sind also erstens die Liebe als wirkliche selbstlose Hingabe, dass man nicht nur den anderen für sich gebrauchen will, sondern sich wirklich ganz ihm hingeben kann, das Gute des anderen will, das, was wir die wirkliche Liebe nennen, die Tugend der Liebe nennen, die uns geschenkt werden muss. Das Zweite, dass wir treu sein können. Das braucht man nicht lange begründen, dass der Mensch oder vor allem auch der Mann nicht so sehr von Natur aus zur Treue neigen. Und das Dritte, dass wir also Kinder haben werden, die auch Gotteskinder sind. Dass die Ehe also fruchtbar wird, dass sie für etwas da ist, dass sie in der Welt etwas Gutes bringt, dass sie die Gesellschaft aufbaut, dass es also vorwärts geht in die nächste Generation. Denn das ist ja auch ein deutsches Dilemma, dass wir mit den geringen Kindern schon gar nicht mehr wissen, wie wir später unseren Stand, unseren sozialen, kulturellen Stand, den wir haben, durchhalten sollen. Diese drei Dinge gelten als die Früchte, die Auswirkungen des Sakraments. Also eine sehr nüchterne Betrachtung, aber aufs Ideal gesehen eigentlich ein sehr schönes Ziel.
Eine Hörerin hat uns jetzt erreicht, das ist Frau Fechler aus Ankum.
Ja, ich mache ganz kurz, wäre ja besser aus den Bundesländern, aus den Neuen, aber ich wollte doch so, heute kam ja die Lesung aus dem, war die Lesung aus dem Hohelied heute Morgen, wenn man die Lesung genommen hat zum Fest der heiligen Scholastika und nicht vom Tage. Und da heißt es ja, stark wie der Tod ist die Liebe. Und das passt ja zu dem Fund, von dem Sie erzählten, aber ich meine doch jetzt, müsste es nicht eher heißen, stärker als der Tod ist die Liebe. Und vor allen Dingen, wenn man das auf Jesus Christus bezieht, der ja dem Tod entgegengegangen ist, eigentlich, obwohl er es nicht musste, freiwillig sagen wir doch, einfach aus dieser Liebe heraus zum Vater und zu den Menschen, zu uns. Also müsste es doch eigentlich heißen, nun ist das aber Altes Testament, stärker als der Tod ist die Liebe. Der Tod ist schon eine Macht, wenn man ihn erlebt.
Das haben Sie sehr schön gesagt, aber nicht, weil es im Alten Testament steht, sondern weil dieser Tod, weil diese Liebe die menschliche Liebe beschreibt, ja, den Eros, also die natürliche Zuneigung von zwei Menschen. Das ist ja das Thema des Hohenlieds.
Ja, Mann.
Und die Liebe, von der Sie jetzt gesprochen haben, die ist tatsächlich stärker als der Tod. Die Liebe zu Gott und die Liebe Gottes, die ist stärker als die natürliche Liebe, zwischen die sozusagen die Liebe zwischen Geschlechtspartnern.
Ja, dann sollte man das Hohelied vielleicht doch lieber rauslassen, weil es ja Eucharistiefeier ist. Ich danke Ihnen schön.
Ja,
danke Frau Fechler in Ankum für Ihre Frage. Die Zeit schreitet fort, liebe Zuhörer. Wir sind fast am Ende der Sendung angekommen. Wir haben auch, Herr Dr. Weimer, festgestellt, während des ganzen Vortrages sind durch eigentlich, dass es letzten Endes auch auf unser Vertrauen ankommt, wirklich auch auf Gott zuzugehen, dass wir uns ihm öffnen, dass wir eben dieses Vertrauen haben. Und vielleicht schließen wir deswegen auch die Sendung ab mit einem kurzen Gebet und auch Ihrem Segen, dass wir jetzt auch gestärkt mit diesem Vertrauen sozusagen, dieses Vertrauen aus der Sendung mitnehmen können. Ich darf Sie zum Schluss einfach um ein kurzes Gebet und Ihren priesterlichen Segen bitten.
Gerne, ja. Lieber Gott, du schenkst uns manchmal Enttäuschungen. Wir müssen sie auch als einen Weg zu dir hin auffassen. Du schenkst uns aber auch umgekehrt echte, erfahrene, menschliche Liebe. Beides, Enttäuschungen wie echtes Glück, kann zu dir führen. Alles kann zu dir führen. So bitten wir dich, segne und behüte uns, unsere Freunde und alle Leidenden, an die wir denken, wo wir gar nicht aufhören können, nicht an sie zu denken. Segne uns mit deiner Macht. Es segne euch, liebe Hörer und Hörerinnen, der allmächtige, barmherzige, liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herr Dr. Walmer, ich darf mich ganz herzlich bedanken heute für Ihren Vortrag, dass Sie auch die Fragen beantwortet haben. Vergelt's Gott dafür. Wir hören uns ja dann nächsten Samstag wieder in der nächsten Sendung Kurs 0 Grundlagen des Christseins. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine segensreiche Zeit.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Herr Dr. Walmer. Liebe Zuhörer, diese Sendung Kurs 0, die Sie jetzt gehört haben, können Sie auch noch einmal hören, wenn Sie sie zum Beispiel bestellen bei unserem CD-Dienst. Der ist montags bis freitags zu den üblichen Bürozeiten für Sie da unter der 0700 75 25 75 20. Wenn Sie Internet haben, können Sie sich aber auch gerne bei uns einklicken unter www.hore.org und dann einfach sich durchklicken zum CD-Dienst. Dort können Sie ganz einfach auch die heutige Sendung bestellen. Oder auch ebenfalls auf unserer Homepage haben wir für Sie diese Sendung im Angebot als Podcast. Auch das ist also möglich, wenn Sie es als Podcast downloaden möchten, wie es so schön heißt.